C'est Maurice Richard qui est si populaire, c'est Maurice Richard qui score tout le temps.
Two Pigeons and the Puck Podcast, Jerks und Zens, wo man im Logo vielleicht auch erkennt.
Oder meine ich zu allem, ich glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research.
Guy und Guy halt, man kennt ihn nicht.
Das ist einfach das Spiel Dumm und Dümmer und du musst einfach den Dümmer am Telefon haben.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Episode vom Two Pigeons and a Puck Podcast, Episode 110. Mit mir ist wie jede Woche der Dave.
Hallo zusammen.
Ich bin Danilo und wir treffen uns jetzt hier nach der Trade Deadline. Sehr viel los gewesen, turbulent, mein Herz blutet.
Ja, also es ist nicht immer so ein bisschen aber, die Frage, gell? Die Trade Deadline in den letzten Jahren ist fuck, das ist das schlechte Internet. wir nehmen jetzt irgendwie 30 Sekunden auf und haben jetzt schon voll übereinander drüber gelabert.
Sehr gut.
Oh je, nein, also Trade Deadline. Ja, es war sehr turbulent gewesen, wobei, gell, ich meine, es hat sich so ein bisschen einbürgert, dass immer schon die Woche vorher, eigentlich etwa knappe Woche vorher, anfängt mit den Deals. Also, es ist nicht mehr alles so immer am letzten Tag wie früher noch mehr gesehen, aber ich meine, ich finde das eigentlich ganz okay, Leute, wenn wir die 7 Stunden Fernsehen aufnehmen. Yeah. Und ja.
Ich glaube, das ist auch, also gut, ich habe jetzt nicht reingeschaut live von dem her. Ich habe es jetzt auch, das habe ich die letzten paar Jahre
mega viel gemacht. Hast du nicht verpasst.
Ja, eben. Ich glaube, hast du das trotzdem mitbekommen. Von dem her bin ich jetzt nicht auf die Trade-Deadline, habe ich jetzt so angeschaut wie sonst. Ja. Was ist noch so gesehen? Wochenende. Hey. Da, schau, siehst du meine Kappe?
Ja, ich kann nicht ganz lesen, was alles draufsteht. Was steht drauf? Ich sehe CAD oder nein, was ist das?
HC.
Ah, HC ab, natürlich.
Ja. Ambri ja. Piotta.
Ist ein P. Genau. Gut, gut. Und, wie ist es gesehen?
Hey, sehr, sehr cool. Nein, muss ich sagen, es war ein sehr cooler Teamausflug. Wir sind mit dem Zug. Alle haben etwas Essen mitgebracht, dann haben wir im Zug so ein bisschen gegessen und getrunken und sind runtergefahren. Dort ein Hotel eingecheckt, dann, wir haben eben 2 Spieler, die vom Tessin kommen, unter anderem, also einer vom Verzaskadal und einer ein bisschen unterhalb von Piotta. Und hat aber noch Verwandte in Piotta. Und nein, es war sehr cool gesehen. Und dann dort rumgeviert. Wir sind bei einem Onkel von ihm, glaube ich, der hat einen Weinkeller. Da sind wir dort gegangen. Haben wir können Wein degustieren, haben Plättchen bekommen. Geil. Es ist herrlich gesehen. Ich muss sagen, ich bin erst seit dem
Highlight
Sommer.
Highlight der Saison.
Ja. Ich bin erst seit dem Sommer eigentlich bei dieser Mannschaft, aber sind wir ans Herz gewachsen. Es ist wirklich. Das sind sehr tolle.
Die haben da schon viel zusammen durchgemacht.
Trotz dieser Saison. Genau. Ja, eben, es ist so, ich glaube, das war eine recht verbindende Saison gewesen. Und ich glaube, so müssen wir es auch ein bisschen anschauen, dass es einfach eine Teambuilding-Saison war. Das Mergen von diesen 2 Mannschaften. Aber sehr, sehr cool gewesen. Und nein, Shoutout an meine Teammitglieder, Teammitspieler. Whatever.
Ja.
Geile Sicht. Nein,
sehr lustig. Gut, sehr gut.
Wir sind fast. Nein, die Halle war pumpevoll gewesen. Wirklich. Wir haben fast keinen Platz mehr bekommen. Es war so eng gewesen. Es sind irgendwie noch ein paar Fans von der Kurve. Haben sie, glaube ich, nicht so toll gefunden, irgendwie, dass so viele Deutschschweizer dort sind. Weiß nicht. Das war ein bisschen komisch gewesen. Und ich habe noch für mich selber eine Erkenntnis gehabt. Okay. Wenn ich in der Kurve hocke, also wenn ich ein Hockey-Match will schauen, dann darf ich nicht in der Kurve sein. Dann muss ich auf der Seite hocken und das Spiel anschauen, weil es ist mir auch viel zu viel los, viel zu viel Ablenkung, ich habe nichts von dem Spiel mitbekommen. Ich habe gar noch das Resultat, weiss ich noch, aber sonst.
Ja, es sind halt 2 unterschiedliche Erlebnisse, oder?
Absolut, ja.
Also, ja, ich glaube. Aber ja, ich meine, ich glaube, das ist ja schockiert jetzt nicht, wenn ich sage, ich bin auch hinter der Seite hocker als der Kurvensteher.
Voll. Nein, das ist. Aber ja. Eben, jeder soll es machen. Also, ich find die Kurve super. Ich liebe es, im Stadion zu sein und die Kurve zu sehen. Ich merke einfach, ich bin nicht geeignet, für in eine Kurve reinzustehen. Also.
Ja. Ja, ich habe für während der Woche mal noch eine schlimme Realisation gehabt. Und zwar, das hat dann tatsächlich mal noch 10 Minuten einmal genackt, dass ich aus meiner Sicht eigentlich einen sehr guten Episodentitel verpasst habe. Letzte Woche. Ich habe mich ja dann dort irgendwie mit dem Rampage für das Wortspiel entschieden, aber wir haben ja eigentlich unbedingt wollte den Kunden im Hang rein tun. Und dann nachher ist mir ein Episodentitel in den Sinn gekommen, aber natürlich irgendwie 3 Tage spät. Und zwar, ich probiere mal, ob ich dich darauf lüpfen kann, dass es dir auch in den Sinn kommt. Und zwar hat es, glaube ich, einen Schweizer Fußball-WM-Song mal gegeben von Baschi. Ich meinte, es war eine WM, nicht eine EM gewesen, aber weißt du, wie der Titel geheißen hat und was jetzt der Episodentitel gewesen wäre?
«Komm bringen heim» war wahrscheinlich...
Ja, also «Komm bringen heim». Ich meine, wie naheliegend wäre das gewesen? «Komm bringen heim». Aber, naja, im Nachhinein ist man schleuer, oder?
Genau, hindsight 2020.
Aber ja. da habe ich mich kurz genervt an mir selber. Also 110 Episoden später und das ist das. Nicht irgendwelche scheiß Fehler, die wir gemacht haben, das DWM, was es gar nicht gibt. Das ist mir dann scheißegal, die Fehler. Aber wenn ich wehe, wenn ich den falschen Episodentitel gewählt habe, das nervt mich dann.
Aber ja, das, genau zwei Sachen wollte ich sagen. Das eine ist, genau, wir sind auf einem Zuhörer drauf aufmerksam. Zum Glück haben wir unsere Zuhörer, die an mich so ein bisschen Fachwissen reinbringen.
Und es ist mehr als eine Nachricht gekommen insgesamt im Fall zu dem. Also gewissen Leuten scheint das doch ein Anliegen zu sein, was auch völlig legitim ist. Aber ja, vergebt uns, dass wir gedacht haben, der Buchstabe D in deren Abkürzung steht für DWM.
Ja, gut, genau. Das gibt es nämlich nicht mehr. Sind wir dann darauf aufmerksam gemacht worden von unseren zahlreichen CWM-Verfolger. Nein, aber es gibt es eben nicht mehr. Sondern,
nein. Es gibt, aber ich kann es gerade eine Transition machen, weil IIHF, wo ganz sicher hinter dieser ganzen Nomenklatur, also in dieser ganzen Benummerung und Benamsung steht, die nehme ich gerade als Bad Pigeon, weil wie einfach ist es mit A, B, C, D und wie mühsam ist es, wenn du nachher irgendwie WM, D, Römisch 3 und weiss ich was, da kommt doch kein Sau mehr draus. Scheint ist es die 7. beste WM, also das haben wir auch eben gesagt und ich glaube das jetzt einfach so, weil also, das muss ich definitiv nicht noch mega recherchieren. Ja, also die IHF nehme ich mir da gerade als Bad Pigeon. Und damit wir noch ein bisschen richtig seriöses ist, okay, kommen, nehme ich meine Good Pigeon. Und die gefallen dir auch immer sehr gut, eigentlich seit dem Eintritt in die Liga, die Vegas Golden Knights. Ein absoluter Sympathieträger beim Danilo. Und die haben an der Trade Deadline richtig Gas gegeben. Und ich glaube, für das sind sie meine Good Pigeon. Wir kommen dann noch später natürlich nachher dazu, was genau gelaufen ist. Aber Vegas Golden Knights, von dieser Trade Deadline meine Good Pigeon.
Genau, dann sonst wähle ich gerade Bad Pigeon und wähle gerade Vegas Golden Knights. Die verdammten Vegas Golden Knights sind meine Bad Pigeon, für das sie den Cap wieder mal völlig untergraben. Gut, der Hertli jetzt auch noch dort spielt, was weh tut. Von dem her, Uno Reverse Card. Bad Pigeon. Nein, aber ich habe einen guten Pigeon.
Das ist doch schön.
Und sie hat eigentlich nicht einmal, sie hat ja, ein bisschen mit den Trade Deadlines zu tun. Meine Good Pigeon, wo ich sehr an mir lachen musste, ist der Bruce Boudreau. Ich weiss nicht, ob du es gesehen hast, aber er hat einen kleinen so einen Videoclip. Es hat mich so ein bisschen an die alten ESPN-Werbungen erinnert. Weißt, magst du dich erinnern? So in der Office.
Also ich weiss, dass sie jedes Jahr etwas machen. Und nein, du meinst schon, wo der Ovi aus der Decke kommt im Dunkeln.
Ja, genau, es gibt so alt, an das hat es mich irgendwie erinnert. Yeah. Auf jeden Fall der Bruce Boudreau, der irgendwie sich selber spielt und verzweifelt versucht, irgendwo noch eine Coach-Anstellung zu bekommen und irgendwie die verschiedenen Teams anleitet und überall Absagen bekommt und dann irgendwie sich auch noch für Assistant-Coach oder Video-Coach oder so.
Das den Clip habe ich nicht gesehen.
Und dann kommt immer ein Anruf auf sein Handy von dem, wo für Trade-Deadline-Coverage, wo sie ihn anstellen wollen. Ich weiß nicht den Namen von dem Sender oder so. Und dann immer auch so, nein, nein, will ich nicht, ich nehme es nicht ab und versuche weiter zu telefonieren und irgendwann geht er auf, nimmt das Telefon ab, ah ja, Trade Deadline Cover, ja okay, und dann halt, ah, oh, fuck my life.
Geil.
Sehr.
Sie hat auch, im Studio haben sie auch ein Dings durchgemacht, Draft Lottery mit den jetzigen Teams haben sie durchgespielt und da hast du ein bisschen gemerkt, dass sie definitiv noch ein bisschen Zeitlücken füllen brauchen. Und also ich kann sagen, für unsere zwei Teams war es unglaublich erfolgreiche Draft Lottery gewesen, einmal halt die Fake, aber also Sharks haben Nummer 1 und Dota war Nummer 2.
Oh, das war okay. Das war, also wenn wir das schaffen, Dave.
Stop the count, würde jetzt Trump sagen. Stop the count. Mhm. Also aufhören, dass die das Resultat zählt. Genau.
Genau. Gut. Dann würde ich sagen, wir starten in die Busy Trade Deadline.
Ja, wenn wir kurz zwei kleine Punkte noch der Trade Deadline vorziehen, weil ich meine, das Trade Deadline ist ein bisschen der Haupt. Ja, halt. Kopf, da spricht er am 8-Wort. Nein. Ich würde sagen, wir haben zwei kleine News-Sachen noch, wo wir den Trade Deadline vorziehen, damit wir nachher wirklich einfach können, uns auf die ganzen Deals und auf Teams, die aktiv gewesen sind, konzentrieren können. Und zwar haben wir letzte Episode eigentlich schon angedeutet, respektive ich habe gesagt, New Jersey, hoi leise, der schafft das schon noch mit dem Lindy Ruff irgendwie mal irgendwann wieder auf eine gerade Spur. Ja, sie haben dann mir vehement widersprochen und den Lindy Ruff entlassen. Unterdessen steht jetzt der Travis Green an der Bande, ist vorher Assistenzcoach gewesen. Und ja, also... Ich weiß nicht. Ich bin nicht sicher, inwiefern dass es am Lindy Ruff gelegen ist. Und vielleicht schon, aber mit so, wenn nachher der Assistent kommt, ich habe das Gefühl, dass das wird jetzt bis im Sommer, ist die Saison wahrscheinlich so ein bisschen das, was sie ist. Und dann durch die im Sommer wieder neu orientieren. Also, ich hätte es jetzt viel beeindruckender gefunden, wenn sie jetzt den fetten Goalie geholt hätten an der Trade Deadline, anstatt dass sie den Lindy Ruff kurz jetzt noch haben
lassen. Ja. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen. Also, ich glaube, vielleicht ein bisschen Zweiflungsdat, dass jetzt ein Input kommt. Ich weiß es nicht, was die Coaching-Changes Dynamics bringen. Da gibt's sicher eine Statistik dazu.
Also kurzfristig bringt es ja häufig schon etwas.
Aber
ich bin da halt auch. Ich glaube, kurzfristig auch dort, also der Effekt aus meiner Sicht ist grösser, wenn er von extern kommt. Coach. Yeah. Und nicht, wenn er einfach schon an der Bande war und jetzt den zahlst du eh schon und jetzt musst du ihm einfach nur noch ein bisschen mehr geben und musst nicht den externen neu dazu holen.
Yes.
Also weißt du, ich meine, so der Chris Knoblauch.
Ich kann gerade sagen,
der ist halt komplett neu dazugekommen und der hat ganz neue Dynamik reingebracht und so. Du kannst mir nicht sagen, dass der Assistenzcoach, der vorher mit dem Headcoach zusammengeschafft hat, jetzt irgendwie kommt und alles über den Haufen wirft oder irgendwie eine neue Art und Weise komplett anders hat.
Ja.
Das wäre irgendwie auch nicht authentisch, weil du bist ja doch ein Coaching-Staff und nicht jemand allein. Also, du kannst nicht, ja.
Ich habe mich jetzt gerade gefragt, gibt es eigentlich für Coaching-Hires und Fires auch eine Deadline? Also, kannst du eigentlich das ganze Jahr durch, könntest du in den Playoffs einen neuen Coach anstellen?
Ja, wieso nicht? Lassen.
Weiss nicht, vielleicht gibt es ja da schon auch irgendwelche Restrictions.
Nö, und es gibt auch kein Cap-Hit bis jetzt für Coaches. Das wird gewisse noch schwer treffen, sonst, wenn du so Mike Babcock für irgendwie 7 Jahre anstellst und nachher irgendwie nach 3 lässt du gehen.
Ich wäre dafür. So, dann musst du so ein bisschen Planungs... weiss nicht, so ein bisschen mehr planen.
Ja, ich weiss nicht, ob ich dafür... Ich müsste mir überlegen, weil grundsätzlich... ist das halt schon immer noch etwas, wo den Teams erlaubt, relativ einfach und schnell an etwas probieren zu schrauben.
Mm.
Und wenn du nachher einfach sagst, hey, oh, gute Saison mit dem Coach, wir müssen sie fertig machen und dann nachher spielst du halt irgendeinen Hafenkäse fertig, dann ist das meistens wahrscheinlich für die Fans und also neutral wie auch von dieser Mannschaft die schlechtere Lösung, anstatt wenn du noch probierst, etwas zu reissen.
Das sehe ich, ja. Das ist schon, also für, auch für die Liga nicht interessant eigentlich, ja.
Ja, aber ich würde es nicht ausschließen, dass es nicht einmal noch irgendwie kommt, weil die NHL probiert ja krampfhaft eine möglichst ausgeglichene Liga zu haben. Von dem her, wer weiß.
Gut. Was hast du noch? Das Fortrade. Ah, du. Yeah.
Elias Pettersson.
Genau.
Das haben wir das letzte Mal angedeutet, dass das eigentlich so ein bisschen sehr viel in sehr kurzer Zeit rausgekommen ist. Zwischen einem Elliot Friedman, der gesagt hat, hey, es haben konkrete Trade Talks mit Carolina stattgefunden, bis zu am 2. März, wo der Elias Pettersson dann einen 8-Jahres-Vertrag bei Vancouver unterschrieben hat. Das war eine relativ kurze Zeitspanne gewesen, von einer Woche, 10 Tage. Und ja, er hat jetzt dort verlängert für 8 Jahre, 11,6 Millionen Cap-Hit. Sehr guter Vertrag. Ich denke, für beide Seiten, das ist eine Nummer, die etwa passt. Der Cap geht rauf. Er ist ein sehr guter Spieler. Er ist in einem super Alter für so einen Vertrag. Also, ich denke, das ist etwa das, was man hat dürfen, sich erhoffen aus Vancouver-Seite. Und für Pettersson ist es irgendwie knapp 100 Millionen Dollar. Also, ich glaube, auch der verliert jetzt keinen Schlaf, wenn er nicht noch eine halbe Million mehr im Jahr gehabt hat, als vielleicht irgendwie theoretisch möglich gewesen wäre.
Ja. Jetzt im Nachhinein, hindsight, ist der Bo Horvat-Deal eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, aufgegangen, oder? Also.
Ja, ich denke schon. Weil ich meine, also wenn du jetzt auch einfach am Sportlichen schaust, wie spielen sie das Jahr, dann musst du sagen, eigentlich praktisch alles, was jetzt bis dahin gemacht worden ist, ist in dem Fall nicht so eine schlechte Entscheidung gewesen. Also auch wenn Quinn Hughes jetzt Captain und so weiter, das läuft. Ich habe jetzt gerade ihre letzten paar Matches nicht im Kopf, ob sie es wieder ein bisschen gedreht haben. Schnell schauen, ja, sie haben jetzt wieder eine 3-Spiel-Winning-Streak, weil sie jetzt doch ein paar Mal verloren haben und dann so einen kleinen Test haben. Das haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch angesprochen. Aber ich meine, das Wichtige ist, dass der Test in der Regular Season noch kommt und halt nicht in der ersten Playoff-Serie, wo du nachher einfach mit 0-3 durchstehst. Ja. Von dem her, ich würde jetzt mal einfach so pauschalisieren und sagen, wenn du dich in diese Situation jetzt gebracht hast, dann sind wahrscheinlich die Entscheidungen, die grossen Entscheidungen in den letzten 1, 2, 3 Jahren mindestens nicht so falsch gesehen.
Ja. Gut. Dann kommen wir zu den Trades.
Ich würde sagen.
Einiges gegangen. Ja, vielleicht fangen wir gerade eben mit Vegas an. Golden Knights haben zugeschlagen. Was? 140 Millionen über dem Cap oder so? Sind sie jetzt?
Ja, ganz bestimmt. Aber gefühlt auf jeden Fall. Gefühlt auf jeden Fall.
Richtig.
Was hat ihr? Sie haben so drei grosse Flaggschiffe geholt, ja. Quasi. Was hat dich am meisten. Also, der Anthony Mantha von den Washington Capitals, der Noah Hanifin von Calgary und Thomas Hertl von den Sharks. Jetzt nicht, welcher hat am meisten weh, aber was findest du den geilsten Trade von denen?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Noah Hanifin recht guten Deal gefunden, auch wenn du ihre Defense anschaust, was eigentlich sehr gut ist. Es ist ein auslaufender Vertrag. Also Cap Space werden sie nächstes Jahr nicht haben.
Nein.
Aber es ist, ich meine, sie werden in, wo sind sie jetzt? Sie sind auf dem 4. in der Pacific, also kämpfen.
Sie sind auf dem 2. Wildcard-Spot. Yeah. Also, es gibt immer noch ein geiles Szenario für Vegas, wobei, gell, ich meine, das ist alles sehr relativ, wenn du im Jahr vorher den Cup gewonnen hast. Aber es gibt theoretisch Szenario, dass Calgary den Schlitten noch mehr aus dem Dreck ziehen kann. Und ich meine, ihre letzten 10 sind nicht so schlecht. Ich meine, Vegas letzte 10 Spiele, 2 Siege, 7 Niederlagen, 1 Overtime. Mhm. Calgary, 6 Siege, 4 Niederlagen. Also, du kannst jetzt schon nicht einfach die letzten 20 Spiele so weiterfahren, weil dann wird es dann noch knapp mit Calgary. Und ich meine, Calgary hat jetzt auch nicht einfach alles losgeworden. Also, Jacob Markstrom ist immer noch bei denen im Goal zum Beispiel. Mhm. Und Vegas hat jetzt viel investiert in den Playoff-Run. Also, von dem her, ja, aber ich finde, wie gesagt, ich habe es gesagt, ich finde es super geil, was die gemacht haben. Und auch so ein bisschen die Quote von Kelly McCrimmon, vom GM von Vegas, jetzt im Anschluss an Trade Deadline, wo er einfach gesagt hat, wo er gefragt worden ist, wieso Vegas die Deals hat können machen. Und dann hat er einfach gesagt, also, ja, weil wir halt einfach auch zahlen.
Mhm.
Und das hat schon etwas. Wenn du natürlich in Trade Deadline reinkommst und sagst, ja gut, also unser First Round, da geht es nicht. Ja gut, also unsere zwei besten Prospects, das können wir vergessen. Und wenn du dann nachher mal schaust bei Vegas, seit die in der Liga sind, ihre First-Round-Picks. 2017 haben sie 3 First-Round-Picks gehabt. Cody Glass, Nick Suzuki, Eric Brandstrom. Sind alle traded worden. 2018 First Rounder, traded. 2019 Peyton Krebs haben sie gepickt in der ersten Runde, ist traded. 2020 haben sie den Brandon Brisson in der ersten Runde genommen, den haben sie noch. 2021 Zach Dean, traded. 2022 Pick, traded. 2023 Pick, wo jetzt erst gerade gesehen ist, David Edstrom, traded zu den Sharks. Und jetzt im 24 dieses Jahr haben sie ihren Pick noch, aber 5 und 26 zum Beispiel sind die First Rounds auch weg. Also da siehst du so ein bisschen, ich meine jetzt von ihren, was sind das, 1, 2, 3, 4, 5, 10 Jahre First Round Picks haben sie im Moment den Brandon Brisson und den 2024 First. Alle anderen 8 sind weg. Oder sind sogar noch mehr, sind 10 sind weg, weil sie in diesen 10 Jahren 12 Picks hatten in der ersten Runde. Krass, oder?
Mm. Ja, aber es ist ein anderer Weg, den sie einschlagen.
Ja, und ich meine, ich finde erstens nicht einen schlechten und zweitens sicher sehr einen erfolgreichen. Also ich meine, auch hier wieder, wenn wir vorher gesagt haben, Vancouver, wenn du da schaust, wo sie stehen und was sie erreicht haben, dann gibt ihnen das Recht, was sie gemacht haben, relativ egal, was es gesehen ist. Da muss ich bei Vegas einfach das Gleiche sagen.
Ja, ist halt auch der Markt. Ja, ich glaube, bin mir so einem
Markt. Aber es sind halt Leute. Es sind halt Leute. Du musst zuerst mal einen GM haben, der einfach die Eier hat und da steht First Round Pick. Scheiß drauf, ich will jemanden, der jetzt Eishockey spielen kann. Und dann bekommst du dann halt auch. Du bekommst dann halt auch einen Anthony Mantha, einen Noah Hennepin und einen Thomas Hertl.
Ja,
und
nein,
andere also finden halt, ja, aber da ist in Europa, spielt er eben schon noch eine gute Saison und vielleicht, wer weiß, und wenn er dann noch, wenn er dann gerade noch eine Sternschnuppe gesehen hat am oben von diesem Draft, dann ist er eh untouchable. Also weißt du, ich finde, es läuft sehr viel so bei den GMs und der Trade Deadline und so wirklich die Eier hat halt schon einfach Kelly McCrimmon jetzt gehabt an dieser Trade Deadline, finde ich.
Ich finde es einfach keine sympathische Franchise. Ich glaube, es ist halt wirklich so eine, ja, es ist ein Spielzeug, oder? Von mir. Und der will jetzt einfach Erfolg. Und nein, also Deals finde ich, also kurzfristig Erfolg meine ich so. Und Deals finde ich super. Also kann ich sportlich, kannst du ja nicht ausrichten. Also ich finde Noah Hennepin super Defense, gerade wenn Shea Theodore jetzt noch ausfällt, ich weiß zwar nicht wie lange. Anthony Manta habe ich immer einen sehr guten Spieler gefunden, schon mit Detroit Red Wings, einfach die Kombination, ist ein unglaublich guter Skater und mit dieser Größe und so einem Schuss, das hast du einfach wirklich sehr, sehr selten. Und das macht...
Ein Vegas setzt ja auch voll auf Größe und Gewicht und so.
Ja, auch Thomas Hertl ist jetzt auch einer, der Wasserverdrängung hat.
Ja.
Und das finde ich schon, das ist... Puh! Also wenn die in Playoffs reinrutschen, dann wird es...
Ja, also die kommen eh in Playoffs, denke ich. Also weißt du, sie müssen ja nicht mal reinrutschen, sie müssten Kack weiterspielen. Ja. Und das sehe ich nicht, weil ist einfach, die Konkurrenz ist zu klein im Westen, was unter den Wildcard-Spots liegt. Und wenn du so ein bisschen zurück überlegst, was in den letzten Jahren amix an First Rounders gegangen ist und was du bekommen hast, das ist halt schon krass. Die eingekauft haben jetzt gestern und die Woche allgemein, die Preise sind schon relativ tief gesehen. Ich meine, wenn du überlegst, irgendwie Brandon Hagel ist mal für 2 First Rounders oder so ähnlich, ist der von Chicago zu Tampa gegangen. Mhm. Und Tampa bereut nichts, die haben aus dem Hagel super viel rausgeholt. Und eine wichtige Rolle in ihren Cup-Runs und so weiter gehabt. Oder ich spielt ja, glaube ich, immer noch bei Tampa. Also das hat sich gelohnt aus ihrer Sicht. Aber trotzdem, ich meine jetzt, wenn du mal so überlegst, was jetzt Vegas geholt hat. Und ja, ich meine, sie haben jetzt keinen Rosterspieler abgegeben. Ja. Niemand, der in ihrem Kader gespielt hat, ist jetzt weg. Sondern sie haben einfach die drei dazu da. Das ist schon krass. Ich meine, spannend wird es im Sommer bei Vegas sein, weil du
was Leute hast, Verträge
schreiben und wie du gesagt find. Hast, sehr viel Culture gesprochen
William
hast.
Carlson
und sprich, du hast dann einen Jonathan Marchessault, der wahrscheinlich aus meiner Sicht einer wird sein, der geht. Anthony Mantha wird man müssen sehen. Chandler Stevenson wird einer sein, der aus meiner Sicht wahrscheinlich geht. Ich glaube eher wahrscheinlich, dass sie den Noah Hennepin verlängern. Aber dort wird dann die Hälfte vom Capspace weg sein. Also ich glaube, sie haben irgendwie 12 Millionen oder irgend so, habe ich gelesen oder gehört. 12 Millionen Capspace im Sommer. Mm. Und ich meine, Noah Hennepin, da wirst du nicht für unter 6, 7 Millionen bekommen, denke ich. Ja. Also das wäre ein Skandal. Und darum, nachher hast du halt dann auch einfach nur noch etwa 6. Und das wird dann einfach knapp, wenn du dann noch einen Marshall so oder einen Stevenson willst. Dann hast du einfach alles weg. Aber wer weiß, also ich meine, Vegas, ja, yeah, who knows. Also mhm. bei denen musst du nie einbilden, dass du weißt, was genau als nächstes passiert. Weil genauso mutig, wie sie die Leute holen, sind sie dann auch und schicken die Leute je nachdem auch in die Wüste und so. Hat es alles auch schon gegeben.
Ja. Ich glaube, es hat jetzt vorne gerade ein bisschen gekackt. Mein Internet ist
okay.
nicht
so gut. Ich glaube, es ist nicht ein so riesen Gap gewesen.
Vor allem, also wenn ihr euch fragt, wieso dass wir amigs übereinander reden, dann nicht, weil wir uns nicht mögen und uns nicht wollen aussprechen lassen.
Nicht nur.
nein, von dem her, ich weiß es nicht, ob ich wiederhole, aber was ich noch wollte sagen, ja. Ich finde es recht cool, dass wir William Karlsson und Jonathan Marshall so eigentlich Spieler dort sind, wo vom Expansion Draft noch sind.
Ich glaube, der McNabb noch.
McNabb.
White Cloud bin ich nicht ganz sicher.
Ah, da waren wir jetzt auch nicht sicher. Oder ja. Ob sie den dann callen. Auf jeden Fall, ja, finde ich noch echt cool, dass das noch so Leistungsträger sind.
Voll.
Gut.
Gut. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Team, oder?
Ja. Trade, wo niemand so recht auf dem Schirm hatte, Colorado Avalanche.
Mhm.
Sie haben Casey Mittelstadt geholt von den Boston Bruins. Für Bowen Byram, wenn es mir recht ist. He?
Ja.
Der Mittelstadt, der eine gute Saison spielt bei Buffalo. Ich nehme an, dort haben sie einfach eincashen. Also ich finde es von Buffalo-Seite holst. Also es ist ein Junge. Bowen Byram ist jetzt ist noch jünger als der Casey Mittelstadt.
Ja, ja.
Sie hat sicher ein paar Jahre gut gemacht. Ja. Defensive Verteidiger, den sie geholt haben. Hey, ich glaube, das ist ein Win-Win. Würde ich es jetzt so betiteln? Oder hast du einen anderen Eindruck davon?
Ja, ich finde, also ich denke, es ist ein Win, sofern, dass sie schon gewusst haben, hey, der Mittelstadt ist RFA im Sommer, also sie haben noch Kontrolle und so weiter, aber es ist 25, man sollte langsam, also es ist 25, irgendwo habe ich es im Kopf, Casey Mittelstadt. Und zwar haben sie im Kopf, genau, ist 25, dass das mit einem langen Vertrag oder dass man da nicht gerade so auf einem guten Weg ist und dass das könnte schwierig werden. Und wenn man das jetzt so ein bisschen präventiv auch gemacht hat und so, dann nachher ist aus meiner Sicht der Bowen Byram ein guter Return. Weil du hast einen 22-jährigen Verteidiger, wo sehr gut ist, wo du lang kannst haben. Ist auch mein Wunschkandidat für einen Casey Mittelstadt-Ersatz? Nein, weil Buffalo ist einfach schon defensiv relativ gut aufgestellt. Also wenn du schaust bei denen, wer spielt in der Defensive, dann hast du Leute, die du schon lange an dich gebunden hast. Und zwar hast du jetzt den Rasmus Dahlin, dem hast du erst gerade einen 8-Jahres-Vertrag gegeben, Owen Power, 8-Jahres-Vertrag gegeben. Und du hast jetzt mit dem Byram einen und dann hast du noch den Samuelsson, heisst er, glaube, der ist verletzt, aber ich glaube, die ganze Saison gesehen, mehr oder weniger, Matthias Samuelsson, dem hast du auch mal irgendwie einen 4-5-Jahres-Vertrag gegeben. Also ich finde, Buffalo hat jetzt eigentlich andere Bereiche in der Mannschaft, wo mehr Unterstützung könnte brauchen als die Verteidigung.
Mhm.
In diesem Zusammenhang denke ich, ist es ein bisschen hart, einen 25-jährigen Center, der sehr gut produziert hat, aufzugeben. Wenn der dir natürlich jetzt schon hat, ein bisschen durchscheinen hat, ist gut. Ich meine, der hat meine Rechte noch im Sommer und so, aber ich glaube, mit einem 8-Jahres-Vertrag, mit einem Bridge-Deal, der irgendwie länger als 3-4 Jahre ist, das wird schwierig. Das sehe ich nicht so ganz in Buffalo, wieso auch immer. Das ist jetzt nicht irgendeine offizielle Meinung oder ein offizieller Report oder was auch immer, aber das wäre meine Vermutung, dass das könnte der Grund sein, dass man diesen Deal so gemacht hat.
Ja. Ja, und für Colorado? Colorado.
Geil. Ja. Voll geil.
Ja. Also ein Spieler, wo einen Lauf hat und dort wahrscheinlich reinpasst. Wie? Keine Ahnung. Ich bringe jetzt keine Metapher.
Like a glove. Wie ein Handschuh, der auf die Hand passt, oder? Also die haben wirklich die Lücke gehabt. Das zwei Center, das war dort, gewesen, wo sie mit dem Ryan Johansson einen hatten, der nicht funktioniert hat diese Saison.
Yeah.
Und das, was man so ein bisschen rausgehört hat, ist das nicht nur sportlich gewesen, sondern irgendwie hat es auch sonst nicht so ganz gematcht. Also es hat ein, zwei Interviews gegeben diese Saison bei Colorado, wo auch so ein bisschen gesagt worden ist, jetzt müssen wirklich alle am gleichen Strick ziehen und so weiter. Und jetzt, wo der Ryan Johansson zu Philly traded worden ist, wird es relativ klar, dass der Finger wahrscheinlich richtig Ryan Johansson gezeigt hat. Mhm. Dass dort irgendwie ein gewisser Disconnect geherrscht hat.
Ja. Ja, und ich glaube, da haben sie eben mehr als 1:1 ersetzt, von dem auch.
Ja, definitiv. Also ich meine,
es hat Cap Space gut. Ja, es hat eine First Round 2025 Conditional Top 10 protected. Ja, und für ja. Philly, hey, Philly ist im State, wo sie das können machen, von dem auch.
Ja, also ich meine, Philly hat dann nachher auch den Ryan Johansson gerade auf den Waiver gesetzt und der spielt jetzt den Lehigh Valley in der AHL, der Ryan Johansson.
Yes. Ah, das habe ich gar nicht
mitbekommen. Das heisst, die Liga hat ihn nicht geclaimed, niemand. Das ist natürlich schon ein Statement. Und ja, jetzt schaut man, ich meine, könnte sein, dass er im Sommer vielleicht auch ausgekauft wird. Ich weiß es nicht. Als Philly hast du das zwar eigentlich nicht unbedingt nötig, weil ich nicht mal Cap Space wirst du noch genug haben. Aber wer weiß, und vielleicht, oder wir traden dann nochmal weiter und tut nochmal die Hälfte retainen oder so ähnlich. Und dann wird dann auch der Ryan Johansson irgendwann mal wieder attraktiv, so als Drittlinie-Scoring-Center oder so ähnlich. Vielleicht kann auch Philly dann auch im Sommer noch irgendeinen Return rausholen. Ich glaube nicht, dass der Ryan Johansson seine Karriere jetzt gerade einfach beendet und so. Er braucht wahrscheinlich ein bisschen einen neuen Start irgendwie. Wahrscheinlich auch ein mentaler Reset. Es war eine schwierige Saison gewesen jetzt für ihn. Sicher auch eine schwierige Trade-Deadline, die ganze Erfahrung. Es ist nicht einfach, wenn du als Spieler, der irgendwie 8 Millionen Cap hat, auf einen Waiver gesetzt wirst. Das passiert nicht jede Saison einmal. Jetzt dieses Jahr ist es gerade zweimal passiert, in kürzester Zeit mit dem Cousy, Kuznetsov von Washington und eben der Ryan Johansson. Aber ich glaube, das macht mental auch ein bisschen etwas mit dir. Also vielleicht mit einem neuen Start ist dann auch nach dem Summer Break beim Ryan Johansson wieder ein bisschen mehr möglich.
Ja. Apropos mental, ich habe jetzt gerade mal geschaut, was so Colorado projected für Lineups hat. Casey Mittelstadt wird dort zweite Center-Slot besetzen.
Ja.
Wird dann am Nikushkin und dem Jonathan Drouin spielen, wo ja. Er ist ja am Anfang zuerst mal in die vierte Linie aufgesetzt worden und so, hat dann ein bisschen Pace aufgenommen, ist jetzt bei 12 Goal, 38 Punkte. Es freut mich eigentlich für ihn, dass er die Spielzeit bekommt. Er spielt ja mit seinem Buddy aus den Juniors, Nathan MacKinnon, zusammen.
Ja, ja.
Klar nicht das, was er könnte. Ich glaube, das Potenzial wäre deutlich höher. Aber es freut mich.
Ja, es ist ein bisschen eine Achterbahnfahrt für den Jonathan Drouin die Saison. Weil ich glaube, gestartet ganz am Anfang, die ersten, aber das sind wirklich vier Matches oder so, hat er mit dem MacKinnon zusammen in einer Linie. Mm. Also er ist wirklich so, er hat einst den Rollercoaster oben runtergenommen. Richtung dritte, vierte Linie. Ich meinte, er war sogar mal ein Scratch gewesen. Vielleicht täusche ich mich da jetzt auch. Und jetzt nimmt er aber den Rollercoaster auch wieder ein bisschen auf und hat es eben in die zweite Linie geschafft. Zweite Linie sowieso sehr spannend, neben Drouin, der so ein bisschen die Up-and-Down-Story hat. Der Mittelstadt, der neu ist. Und der Valerie Nichushkin, der erst gerade jetzt diese Woche, anfangs meinte ich, oder Ende letzte Woche, aus dem Player Assistance Program zurückgekommen ist. Ja, ich hoffe, der Nichushkin hat sein Leben wirklich auch wieder auf eine gesunde Bahn gebracht. Wenn man so zurückdenkt an irgendwelche dubiosen Clips und Stories, die rausgekommen sind im letzten Playoff-Run, wo er auf einmal für Colorado nicht mehr auftaucht ist, nachdem irgendeine Frau in einem Hotel irgendwie aus seinem Zimmer mehr oder weniger geflüchtet ist und behauptet hat oder gesagt hat, dass irgendwie sie festgehalten worden sei von ihm und so. Und dann ist aber irgendwie nie mehr wirklich viel verfolgt worden von dem. Also, ich muss mir jetzt nicht alles wieder aufrollen und so weiter. Ich glaube, da gibt es keine offizielle neue Nachricht oder was auch immer. Aber hoffen wir, dass der Valerie Nichushkin auch wirklich wieder ready ist, auch im Kopf und so, dass dort alles gut ist. Ich weiß nicht, hast du die Story gesehen? Jetzt mit dem Adam Ruzicka. Kennst du den?
Also, den Spieler, ja, kenne ich.
Ja. Ist er bei Arizona?
Ist jetzt bei Arizona, okay.
Ist gesehen und hat wahrscheinlich irgendeinen Kollegen oder eine Kollegin, Freundin, was auch immer, hat ein Video schicken via Instagram und hat das dann aber aus Status gepostet irgendwie. Und auf diesem Video ist aber auch relativ deutlich nicht nur legale Substanzen auf seinem Küchentisch rumliegen und so. Und entsprechend ist dann auch kein ganzer Tag gegangen, bis sein Vertrag aufgelöst worden ist. Hat dann kurz Diskussionen ausgelöst von wegen Players Assistance Program und so weiter, ob man das, den Vertrag einfach so auflösen kann oder ob man das nicht spielen müsste, zuerst dort durchlassen. Ich habe dann gelesen, dass theoretisch zumindest so müsste sein, dass man ihm das anbietet, das Players Assistance Program, was dann auch würde heissen, dass sein Vertrag nicht sofort aufgelöst wird, sondern dass er einfach mal einen Schritt weg vom Team und von der NHL macht, aber gleichzeitig die Darstellung eigentlich nicht gerade schon automatisch weg ist. Und dadurch, dass das weg ist, nehme ich an, hat er einfach auch verzichtet auf das ganze Programm.
Okay. Nein, die Story habe ich nicht mitbekommen.
Ja, es war nur ein Eintagesfliegen, aber es war recht ein krasser Tagesfliegen.
Aber das ist auch sehr... ist mir also nicht mit... zum Glück mit nichts irgendwie Schlimmem oder so. Aber es ist mir tatsächlich bei WhatsApp ist mir mal passiert, dass ich... Ich weiß, ich habe irgendeine Nachricht... Es war eigentlich persönlich, ich habe einfach ein Foto gemacht von meiner Pflanze, wo irgendwie noch so Zettel dran sind. Und irgendwie habe ich eine Kollegin geschrieben. Also völlig harmlos. Aha. Aber ich habe es irgendwie als, weiß nicht, es ist nicht ein Status, aber irgendwie so, weiß nicht, es haben einmal alle können darauf kommentieren.
Als Broadcast.
Ja, das genau, als so. Broadcast. Und irgendwie ist dann in meinem Fußballverein und so. Und alle, mega schön, Danilo, ey, es freut mich mega. Und
okay, so, geil.
Aber alle einfach kommentieren und so, das freut uns jetzt.
So
und ich
geil.
So, fuck me.
Ja, aber immerhin so etwas harmlos.
Ja.
Ja, ja.
Dem,
halb so wild.
Halb so wild.
Genau. Dann gehen wir zu einem anderen Team. Vielleicht eins, wo wir relativ schnell durchgehen können, wo weniger aktiv war, als vielleicht zuerst spekuliert worden ist. Die Edmonton Oilers. Bei den Oilers ist nicht wahnsinnig viel gelaufen. Man hat ein bisschen etwas geholt an der Trade-Deadline, aber das beschränkt sich eigentlich auf Adam Henrique hauptsächlich. Adam Henrique, der gekommen ist von Anaheim. Man hat ihn noch via Tampa geschickt. Tampa hat dort noch kalt gehalten. Dort habe ich eigentlich schon mal die Augen gerieben, dass die Cap Space haben, zum Retainen irgendwie. Aber ich nehme an, es ist auch noch wegen dem Sergachev, der verletzt ist und die Saison mindestens bis zu den Playoffs. Aber ich glaube, eigentlich die Saison vorbei ist, hat man auf einmal Cap Space und kann so vielleicht mal noch einen Pick mehr reinholen, wo einem dann irgendwann wieder zu gut kommt, wenn man alles verkauft. Oder alles gibt, um nochmal irgendeinen Run probieren anzuzaubern. Adam Henrique ist eigentlich so ein bisschen das grosse Piece gesehen. Man hat in dem gleichen Deal auch noch Sam Carrick geholt, so ein bisschen Fourthliner. Und gestern haben wir jetzt noch den Troy Stetcher geholt von Arizona.
Mhm.
Ja, das sind so ein bisschen kleine Deals, die sicher für Depth gut sind. Ein Adam Henrique ist klar, der ist sehr variabel einsetzbar, den kannst du auch gut in einem PK brauchen. Das ist einer, wo eigentlich einfach sagt, hey, stell mich auf und ich mache meinen Job gut. Egal, ob das jetzt Second Line ist, ob das eine Third Line ist, ob das mal auf einem Powerplay aushelfen ist, ob das im PK Nummer 1 Center ist, das ist sehr, sehr ein brauchbarer Spieler. Das auf jeden Fall.
Es dunkt mir, das Edmonton-Team, ich weiß nicht, ob die Einschätzung teilst, aber ich finde es eins von der, wie nennen wir das, Playoff-bereitesten Mannschaften, die sie in den letzten Jahren aufgestellt haben.
Aha, jetzt gemessen an anderen Edmonton-Teams.
Genau. Finde ich wirklich, ich glaube, sie haben da Qualitäten geholt, die für Playoffs extrem wichtig sind.
Vorausgesetzt, dass Stuart Skinner zum Beispiel weiterhin die Böcke fängt.
Jo, gut, ja.
Weil im Goal, meiner macht es jetzt gut und es läuft, aber sie haben am Anfang von der Saison mega Mühe gehabt. Ich meine, Jack Campbell spielt weiterhin in der AHL. Jo. Aber Stuart Skinner, meine, hat eine Fangquote knapp über 90%. Also das ist genau NHL-Durchschnitt, mehr oder weniger.
Also, ja, sonst machst du halt einfach irgendeinen Voodoo-Schwur und dann ist gut.
genau. Aber ja, ich stimme dazu. Ich denke, das Team, das könnte gut funktionieren in den Playoffs. Also du hast auch Leute, die wirklich abgesehen von ihren Top-2-Rennpferden auch eine sehr gute Saison haben. Mit einem Zach Hyman, mit einem Ryan Nugent-Hopkins, der eine gute Saison spielt. Plus, dann hast du aus meiner Sicht noch einen, der auf den Schalter nochmal umlegen kann, der ein bisschen geschwächelt hat jetzt in letzter Zeit. Der hat stark angefangen in der Saison, meinte ich, mit dem Evander Kane. Und
ja.
Also von dem her, Ich denke, es könnte ein guter Playoff-Run geben für Edmonton. Da stimme ich dir definitiv zu.
Ja, dann kommen wir zu einem Team, wo kein Playoff-Run wird anlegen. Und das sind Pittsburgh Penguins. Dort sind Trades passiert. Es ist, ich weiß nicht, die Entscheidung getroffen worden, dass es so nicht weitergeht. Und sie haben Jake Guentzel weggeschickt zu Carolina, haben Michael Bunting geholt, drei Prospects, ein Second Rounder, Fifth Rounder. Jo. Der Crosby war recht piss gewesen, also im Interview. Das ist sicher nicht die Saison, die er wollte, das ist nicht der Weg, den er wollte, dass sein Body traded wird. Ah, der Ty Smith auch noch, ja.
Ja, gut, aber der ist auch schon durch die Waivers gegangen und so. Ja. Also der hat seine grössten Aussichten hinter sich, wo er neu in die Liga kam. Ty Smith hat es geheißen, das ist einer der verheißungsvollsten Verteidigungsprospects zum Teil. Und ja. Nein, aber was ich spannend gefunden habe bei Pittsburgh, ich finde, der Return, den man geholt hat, ist nicht super. Ist jetzt auch nicht bodenlos und so. Ich habe zwar auch etwas nachgelesen über all die Prospects und so weiter, aber ich glaube, das sind wir ein bisschen die falsche Plattform. Da wissen wir doch dann ein bisschen zu wenig und das ist auch nicht wahnsinnig spannend, wenn wir einfach irgendwie vorlesen, was wir gelesen haben. Was ich spannend gefunden habe, ist, dass an dieser Trade-Deadline immer wieder und ich habe das Gefühl, doch ein bisschen ernsthafter als auch schon, die Frage kam, ist, gibt es einen zweiten Teil von Crosby seiner Karriere, der nicht in Pittsburgh ist? Tough.
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, so wie er, weiß nicht, er hat schon recht deprimiert gewirkt, aber ich kann mir es nicht vorstellen. So vom Typ her, weiß nicht, er hat so viel reingegeben in die Franchise, an den Standort. Ich kann mir es fast nicht vorstellen, aber hingegen, er ist auch sehr, sehr
kompetitiv
und ich glaube, bis jetzt hat er halt immer das Backing von der GMs gehabt, oder? Wo sie sagen, hey, das Talent um einen Crosby herum ist halt immer noch zu gross, nicht all in zu gehen. Aber ich glaube, jetzt ist wieder ein Entscheid gefallen, hey, wir müssen als Franchise weiter schauen.
Ja.
Und ich glaube, jetzt ist es so ein bisschen, ist er bereit, diesen Schritt zu gehen und da wäre ich mir dann doch nicht sicher.
Ja. Aber ich würde das nicht einmal unbedingt jetzt auf Kyle Dubas schieben, sondern sind einfach alle wirklich langsam im Alter, wo du sagst, hey, look, wir können es uns nicht leisten, den Jake Guentzel einfach zu behalten, nur weil er ein guter Spieler ist, auf jeden Fall. Und vielleicht könnte man den Vertrag irgendwie verlängern. Ich kann es einfach...
Ich würde auch nicht, also im Kyle Dubas würde ich da auch keinen Vorwurf machen.
Glaub, ja.
Er muss ja irgendwann, also es ist sein Job, er muss ja langfristig schauen, dass es langfristig verhebt auch. Und irgendwann ist der Punkt und ich glaube, das ist jetzt der Entscheid, was ich sehe.
Ja, denke ich auch. Man wird sich zeigen, ob im Sommer etwas Größeres läuft. Ich denke, falls beim Crosby der Trade wirklich mal kommt. Ich meine, der Sidney Crosby hat jetzt noch die und nächstes Jahr Vertrag. Das heisst, theoretisch könnte er ab dem Sommer eine Verlängerung unterschreiben. Für mich wird es wahrscheinlich relativ bezeichnend sein, ob er im Sommer schon verlängert oder nicht. Weil ich glaube, wenn er nicht im Sommer schon verlängert, dann wird er sich Zeit nehmen bis zur Trade-Deadline. Und dann denke ich, dann ist dann wirklich die Frage, erstens, hätte Kyle Dubas genug Eier, um den Crosby dann auch wirklich zu traden. Ich meine, klar, der Crosby muss das auch ja sagen, der kannst du nicht einfach traden. Der hat das alles in seinem Vertrag drin, No Movement Clause. Aber wenn der Crosby würde ja sagen, machst du es dann auch. Und mein, ja, also Pittsburgh, die lieben natürlich den Crosby. Und das ist dann auch nicht einfach, vor die Mikrofone anzusitzen, aber als Kyle Dubas musst du das einfach machen, wenn das der beste Weg ist und der Weg ist, wo sich auch der Crosby dafür entscheidet. Ich denke, wenn er im Sommer nicht verlängert, dann wartet er die Performance der Pens ab bis richtig Trade Deadline. Und wenn es dann wieder ähnlich aussieht wie das Jahr oder noch schlechter, dann würde ich es nicht ausschließen. Mhm. Weil dann kommt dann auf einmal ein Colorado hinterführen, wo mit dem Nathan McKinnon dort ist und so weiter und sagt: Hey, Komm, oder? Crosby, 2-3 Saisons, das liegt noch drin. Und ja, also ja, ich bin auch hin und her gerissen. Aber ich habe das Gefühl, wenn jetzt der Crosby tatsächlich noch, keine Ahnung, sagen wir noch 4 Jahre spielt, ich sehe einfach nicht, dass Pittsburgh in diesen 4 Jahren wirklich viel reisst. Hm. Und das finde ich dann gleich irgendwie schade für den Crosby.
Ich finde es auch schwer.
Anstatt wenn halt seine Legacy nicht nur bei Pittsburgh wäre.
Ja. Ja, ich finde ich ganz, ganz schwierig.
Mhm.
Ja, er ist halt einfach wirklich einfach noch zu gut. Und ich glaube auch, das Level kann er auch einfach noch 4 Jahre heben. Also, hat es irgendwie nicht das Gefühl.
Ja, plus minus sicher, ja.
Dass er da jetzt einfach falling off a cliff, wie man so schön sagt.
Nein, das ist zu talentiert, schafft zu hart. Ja.
Ich frage mich, wie kommunizierst du das als GM? Also ich hoffe, dass der eigentlich als GM da schon relativ früh kommuniziert hast, hey, bis zu dem Zeitpunkt. Ich mache es auch abhängig von der Leistung. Dann ist es ein bisschen wie der Ball der Mannschaft übergeben, oder? Hey, wenn du willst, dass es weit geht, dann muss bis zu dem Zeitpunkt das erreicht sein. Und sonst gehen wir in die andere Richtung, oder? So wie...
Ja.
Also ich hoffe, es wird... Oder ich nehme an, es wird ja auch so kommuniziert. Oder? Das ist nicht einfach...
Ich denke es auch.
Plötzlich hinter dem Ocke jetzt einfach, okay, nein. Boom. Günzel weg.
Ja, also ich gehe schwer davon aus, dass das mit dem Crosby halbwegs zumindest abgesprochen ist vor der Saison. Und dann vielleicht auch irgendwie nach einem Saisondrittel und so. Ich denke nicht, dass der Crosby da ist, der jeden Tag möchte bei dem beim Dubas ins Büro trampen und dass sie dann zusammen den Gameplan durchgehen. Ich glaube, für das sind die, so wie er sich das Spiel und das ganze Business vorstellt, ich glaube nicht, dass er da ist, der sich das voll will an sich reissen. Ich glaube, er hat eine Meinung und ich glaube, es ist ihm wichtig, dass es etwa so gehandhabt wird, wie er sich das auch vorstellt. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt ein harter Tag für Pittsburgh Penguins und für das Kader, für die Fans, Jake Günzel, eine riesen Nummer gesehen dort. Aber es ist auch etwas, was einfach eine Frage von der Zeit war und woher müssen kommen. Und es wird noch weitere harte Tage geben in den nächsten 1-2 Jahren, da bin ich sehr sicher bei Pittsburgh.
Ja, und Pittsburgh hat natürlich noch einen Blockbuster-Deal gemacht. Und zwar haben sie von der Florida Panthers Ludovic Weber geholt. Brumpum.
Das hat sich leider gerade gestockt. Aber ich weiss, dass du Ludovic Weber als riesen Nummer verkauft hast, oder?
Genau, wenn ich... Ja. muss ich jetzt ehrlich sagen, es tut mir natürlich schon ein paar leid, aber ich habe nicht so recht auf dem Schirm gehabt. Gut.
Ich habe gewusst, dass er bei Florida in der Organisation ist, aber ich habe jetzt auch seit Anfang der Saison nicht mehr geschaut, ob er spielt oder nicht. Und ich meine, er hat jetzt 15 Spiele gemacht in der AHL.
Ja.
Mal schauen.
Nein, dann würde ich sagen, kommen wir weiter. Was haben wir da auf dem Schirm? Das wird
also Carolina ist relativ schnell. Ja, aber jetzt die grossen Kaliber sind durch, jetzt geht es schnell, weil jetzt haben wir Carolina, das ist relativ schnell gemacht. Der Günzel ist dort angekommen.
Yeah.
Und gleichzeitig haben wir den Evgeny Kuznetsov geholt. Kuznetsov, der sehr 2-3 harte, schwierige, verkorkste Saisons gehabt bei Washington zuletzt. Ist dann eigentlich so ein bisschen der Höhepunkt von dem Ganzen gesehen, letztes Wochenende, meinte ich, als er am Freitag, Samstag auf die Waivers gesetzt worden ist. Er und der Johansson so ein bisschen zwei extreme Hochkaräter, die so viel verdienen wie das ganze AHL-Team sonst zusammen. Und ja, beide nicht geclaimed worden, Kuznetsov auch nicht. Kuznetsov hat dann reported, also der ist beim AHL-Team wirklich auftaucht. Das ist mir zuerst auch nicht sicher gewesen, ob er sich das gibt oder ob dann einfach auf einmal irgendwo in der KHL auftaucht und der Vertrag irgendwie aufgelöst wird mit Washington. Er ist dann da. Washington hat jetzt die Hälfte von seinem Gehalt zurückgehalten. Das heisst, er verdient jetzt das und nächstes Jahr die Hälfte von Carolina und die Hätte zahlt weiterhin Washington. Das hat ihn dann auch für Carolina genug attraktiv gemacht, dass man ihn geholt hat für, ich glaube, irgendeinen Third oder so. Also, das war nicht der Riesenpreis. Ja. Und gleichzeitig Carolina hat jetzt einen dort, der auf der, ich nehme an, auch Zweitlinie-Center eine neue Chance wird bekommen, wo relativ tiefen Preis zahlt hast. Klar, es kann auch sehr gut sein, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, die Chance ist grösser als 50% aus meiner Sicht, dass es nicht funktioniert. Und ja, aber trotzdem relativ low risk, weil man nicht einen riesen Preis gezahlt hat.
Ja, und ich meine, Carolina hat jetzt doch sich eben auch in Position gebracht. Also ähnlich, sie sind ja auf dem, wo sind sie? Gerade beim, da. Zweite in der Metropolitan. Auf dem, ich meine, was haben sie geholt? Sie haben Talent geholt, sie haben Depth geholt und ich glaube, das kann nicht schaden für Playoffs.
Nein.
Schlussendlich, ist, eben, ja, Michael Bunting aufgeben, klar, aber ich meine, du kannst gut, ja, du hast deine mit dem Kuznetsov und dem Günzel, hätte ich da. Auch, ja. Ja, also der Günzel sicher, der Kuznetsov ist eben ein bisschen Wundertüte, würde ich es jetzt mal betiteln. Aber schlussendlich finde ich zwei gute Deals für Carolina.
Ja, finde ich auch. Spotlight war sehr auf New Jersey gesehen. Dort hat man sich gefragt, was passiert auf die Goalie-Situation, auf die Goalie-Position. Und es ist, ich denke, für Devils-Fans relativ enttäuschend rausgekommen. Man hat von Montreal den Jake Allen geholt, für vorerst mal einen Drittrunden-Pick, der aber einen zweiten werden könnte. Und man hat der, wie heisst der, Kekkonen? Kapo Kekkonen. Sicher? Heisst der sicher nicht. Der heisst nicht Kapo Kakko und Kapo Kakkonen, oder?
Ich meinte.
Haben die praktisch den gleichen Namen, einfach der eine hat noch Konnen hinter dran.
Ich schaue nochmal nach.
Ja, schau dir das schnell nach. Jedenfalls sie sind recht enttäuscht gewesen bei den Devils, habe ich das Gefühl, weil man doch halt immer wieder auch Namen gehört hat. Vor allem der Jacob Markstrom, vereinzelt vielleicht auch mal der UC Saros. Aber jetzt, wo Nashville auf einem Playoff-Platz ist, hat sich das eigentlich so ein bisschen wieder in den Hintergrund selber gebracht, die Diskussion mit dem UC Saros. Aber gerade von einem Markstrom, die Hoffnung ist natürlich gross gewesen bei Devils-Fans, weil im Goal, also haben wir letzte Woche auch schon diskutiert, dort läuft nichts bei den Devils. Dort haben sie 3-4 Nasen drin gehabt und alle haben etwa gleich wenig gehabt, leider auch der Akira Schmidt. Heisst nicht, dass seine Zukunft rabenschwarz ist bei den Devils, aber auch mit dieser Saison, ja, wäre jetzt auch ein grosses Kaliber im Goal sicher sinnvoll gewesen für die Devils.
Ja. Also Jake Kekkonen und der Kapo Allen. Spass. Nein, aber heisst wirklich Kapo Kekkonen, ja.
Okay, krass. Kapo Kakko und Kapo Kakkonen.
Ja.
Das ist mir leider nie so aufgefallen. ja, ich denke für die Devils sicher die Enttäuschung auch gross. Oder, ja doch, ich habe schon gefunden, dass man den Tyler Toffoli an Winnipeg verloren hat. Es ist ein bisschen im Raum gestanden, weil er hat einen auslaufenden Vertrag und bei den Devils nimmt das Ganze halt leider schon eher Kurs in Richtung Nicht-Playoffs, eher in Richtung Golftrips, die halt einfach schon Mitte April anfangen statt Mitte Juni.
Muss man.
Und ja, das ist bitter, weil, also jetzt gerade auch für die Schweizer dort, ich meine, man hat es gesehen, Timo Meier hat ein paar herrliche Goal geschossen und in der Zeit hat auch einen Hattrick geschossen. Und das ist natürlich ein bisschen schade für uns mit der Schweizer Brille. Aber
das könnte halt schon einen Impact haben, oder? Also wenn jetzt, wenn jetzt ein Meier ein bisschen den Dritt findet, vielleicht die Verletzung, die vielleicht rumkursiert, wissen wir ja alles nicht. Dass das dann vielleicht so einen Ripple-Effekt hat. Und doch noch ein paar Punkte dazukommen, weil ich meine, sie haben doch 6 Punkte auf einem Wildcard-Spot, zweiten okay. Wildcard-Spot.
Ja.
Also so weit weg sind sie jetzt auch nicht, oder? Also so eine gute Winning-Streak und dann ein bisschen Reichweite auf den Playoffs.
Ja, ja. Also, wann müssen sie verdrängen?
Tampa.
Ah, ja.
Oder die Red Wings.
Gut, das hingegen, das würde ich noch sehen.
Und auch Philly ist mit 74 Punkten, sind ja unglaublich weit weg.
Ja, ja, das stimmt. Also ich glaube, wenn es jemand noch verkachelt, der im Moment auf einem Playoff-Platz ist, und zwar im Osten wie auch im Westen, dann sind es Detroit Red Wings. Ich glaube, der Tortorella, der wird seine Jungs in Philadelphia irgendwie in die Playoffs reinpeitschen. Das haben sie sich irgendwie auch verdient, finde ich. Weil von denen hat einfach niemand etwas erwartet. Sie haben jetzt an dieser Deadline trotzdem ein paar Sachen gemacht, die auch für die Zukunft wichtig sind. Also sie haben sich noch mehr Picks geholt. Sie haben ein, zwei auslaufende Verträge losgeworden. Sie haben mit Nick Seeler haben sie verlängert. Das heisst, sie haben aus meiner Sicht sehr viel richtig gemacht. Haben ich glaube, jemand geholt, Jack Johnson oder so von Buffalo, also sogar noch etwas gekauft, quasi die Mannschaft noch ein bisschen belohnt für ihren Run. Also ich glaube, wenn es jemand putzt, dann ist es Detroit, weil die sind für mich also ein sehr stimmiges Team. Plus mit Dylan Larkin haben sie einen, der die Saison schon mehrfach verletzt war, der sehr wichtig ist für sie und der auch jetzt wieder, glaube ich, 2 Wochen oder so out ist. Detroit hat jetzt, glaube ich, auch in der Nacht auf heute recht einen an den Latz bekommen, und zwar von der Übermacht Arizona Coyotes. Ja, also wenn du 4-0 gegen die Oats verlierst und auf jeden Punkt angewiesen bist, meine Sens-Fans sind pissed, wenn sie gegen die Oats verlieren, aber die Sens-Fans sind irgendwie, also müssen irgendwie fünf Letzte in der Liga. Detroit ist auf jedes Pünktchen angewiesen. Von dem her, ein bisschen andere Implikationen bei diesen Spielen.
Denen, was haben wir noch?
Hey, nicht viel. Also wir können eigentlich...
Winnipeg
haben wir jetzt eigentlich drinnen gehabt. Ich meine, die haben den Monahan schon geholt früher. Ja. Von dem her.
Aber jetzt eigentlich nochmal aufgeladen. Also,
ja.
Geil.
Ja, nein, also es wird ganz ein geiler Run. Auch mit dem Niederreiter, der eine super Saison spielt dort. Also auch dort haben wir ein Schweizer Pferd im Rennen sozusagen. Und spielt einfach auch ein cooles Hockey. Ich muss sagen, schaue ich immer gerne in die Highlights rein. Oder wenn sie mal früher spielen, auch in einem Live-Match bei Winnipeg.
Ja. Ja, wir haben noch eine Listener-Question gehabt. Aber ich glaube, da können wir eben nächste Woche oder einfach. Ich könnte es schon mal an, nächste Woche. Einfach ja keinen
Druck aufsetzen.
Aber ich glaube, über die Vezina Trophy werden wir nächste Woche reden. Von dem her.
Mhm, gut.
Dann Ottawa.
Ja, Ottawa hat eine relativ ruhige Trade-Deadline gehabt. Wir hat am Mittwoch, glaube ich, hat man schon den Wladimir Tarasenko für einen 3. und 4. Runden-Pick zu Florida geschickt. Das hat im ersten Moment mal eher enttäuschend getönt, wobei nachher auch recht schnell klar geworden ist, die Hände scheinen zumindest Steve Staios, dem GM von der Ottawa Senators, sehr bunt gewesen sein. Der Tarasenko hat einen Klausel-Vertrag, den er über die Destination hat können selber frei bestimmen, respektive hat einfach zu allem können Nein sagen. Und scheint hat er auch, dass er gesagt hat, hey, entweder spiele ich die Saison hier gerne fertig oder sonst gehe ich auf Florida. Und das hat natürlich auch bei den Panthers hat man das gewusst. Der Tarasenko hat scheinbar seine Familie auch in der Nähe dort. Hat auch Sinn gemacht als Destination für ihn. Und entsprechend ist dann halt auch der Return nicht sehr gross mit einem 3. und einem 4. Runden-Pick. Aber ich denke schlussendlich, ja, ist trotzdem das Richtige gemacht, weil für Ottawa ist jetzt weniger so wie irgendwie das New Jersey die Frage gewesen, Toffoli und probiert wirklich den Run of Playoffs noch zu machen, sondern es ist einfach gewesen, diese Saison. Und ja, was man jetzt gestern noch gemacht hat, man hat auf dem Waiver einen aufgelesen, der vor allem aus Wortspielgründen sehr interessant ist. Man hat jetzt neben Brady Tkachuk hat man den Boris Tkachuk und in der AHL hat man sich auch noch den Zach Ostap-Chuck. Also man könnte eigentlich eine Chuck-Chuck-Chuck-Linie machen oder irgend so etwas. also das Potenzial für die Zukunft wäre vorhanden.
Das wäre also für PlayStation Karrieremodus Move.
Das stimmt. GM-Move. Das stimmt. Ja. Und bei den Sharks? Dort ist ein bisschen mehr gelaufen.
Ja, dort hat es recht gerumpelt. Der Mike Greer hat sich herausgefordert gefühlt von den Chicago Blackhawks. Der hat gefunden, Celebrini gehört uns. er ist... Ganz ehrlich, es war hart für die Sharks-Fans. Also ich habe sehr viele negative Kommentare gelesen. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe es nicht so negativ. Der Thomas Hertl ist getradet worden. Das ist
natürlich
so
schon der Sonnenschein in der Regenphase von San Jose, oder?
Genau, also fun must be always, genau. Wie er ich immer
so wieder gerne zitiert wird. Fun was always, können wir heute die Episode
nennen. Sehr gut. Genau, er ist traded worden zu den Vegas Golden Knights, was natürlich nochmal ein Stich ins Herz ist für jedem Sharks-Fan. Was sie zurückbekommen, also sie haben zu Vegas geschickt, Thomas Hertl und 2 Third-Round-Picks und haben bekommen 2025 First-Round-Pick und David Edström. Das ist ein schwedischer Prospekt, der erst 19 ist, der jetzt bei Frölunda spielt und eigentlich eine gute Nummer gut punktet. Er ist ein First-Round-Pick gewesen, von dem man eigentlich, kannst du sagen, 2 First-Round-Picks geholt. finde ich einen guten Return. Was mir natürlich nicht so passt, ist, sie haben 17% vom Salary retained. Der 8 Jahre 8 Millionen Deal, den sie abgeschlossen haben. Noch vor My Career ist das gesehen unter dem Joe Will. Also der Joe Will war dort Interims-GM, weil der Doug Wilson ja krankenshalb ausgefallen ist. Aber das ist eigentlich noch ein bisschen unter dem Doug Wilson seiner Ära gesehen. Und da haben sie dem Vertrag noch gegeben und es dunkel ist, es ist so ein der letzte von diesen schlechten Verträgen gesehen, die sie ausgehändigt haben. Ich glaube, das ist jetzt definitiv vorbei. Es ist für die nächsten sechs Jahre.
Es ist ja eigentlich nicht zwingend ein schlechter Vertrag. Es ist der falsche Vertrag in dieser Situation gewesen, oder?
Ja, ich glaube, man hat halt nicht gewusst, in welcher Situation dass man weitergeht. Oder? Also, ob man das jetzt so weiterzieht. Ich glaube, der Mike Greer hat halt wirklich einen anderen, der geht in Full Rebuild. Ja, von dem her. Ich finde es ein guter Deal. Ich glaube, es ist der Spieler, wo am meisten Return zurückkommt. Man hat lange vom Couture geredet, der ist mittlerweile, aber das Window ist wie, das Fenster ist zu, um da noch zu traden, habe ich das Gefühl, und etwas zu bekommen. Und Thomas Hertl ist da noch der Einzige, der eigentlich etwas gibt, neben Timo Meier. Timo Meier hat man können ummünzen in verschiedene Picks und Spieler. Und jetzt mit dem Thomas Hertl. Klar, ich meine, ich habe ihn, der ist mit 19, hat er sie 4 Goal und das vierte between the legs. Ich meine,
das ist der Biron, der retired hat, oder?
Genau. Ich meine, das ist so ein geiler Spieler. So viel eigentlich tolle Erinnerungen für die Sharks. Aber ich glaube, es ist jetzt auch ein Punkt. Ich meine, was will er noch? Seine Karriere, die letzten, ich weiß nicht, 2 Jahre hat er jetzt einfach da verschwendet eigentlich. Die sind wirklich verschwendet gewesen, seine ab 28 hätten eigentlich müssen nebeneinander stehen gehen, wenn es in die Richtung geht. Weil, ja, was will er da sonst noch? Ja, sie haben noch weitere Trades gemacht. Kepo, eben Kacken. Dann haben sie Nikita Okotiuk, jungen Spieler, den sie im Meyer-Deal geholt haben, meinte. Haben sie jetzt für einen 5-Runden-Pick weggetradet. Das habe ich ein bisschen komisch gefunden. Habe ich es nicht unbedingt nötig gefunden. Dann haben sie die Radim Šimek weggeschickt. Der hat in der AHL noch gespielt. Ist dort gerade zum Captain ernannt worden von der Barracuda. Der hat einfach noch halt 1,1 Millionen gehabt. Haben Klim Kostin geholt, wo 2 Millionen Cap hat. Hey, ja, doch ein paar Jahre also, jünger ist.
Doch, ja, und ich meine, der Kostin, der hat, bei dem ist es auch so, der hat recht viel, der bei Edmonton, die Fans haben immer wollen, dass man da mehr Chancen gibt, hat sich dann nicht ergeben, dann ist er zu Detroit gekommen, bei Detroit hat er jetzt letztes Jahr auch mal gescratcht gesehen, also hat er da auch nicht eine mega Chance bekommen und aus meiner Sicht ist er ein perfekter Kandidat für ein Team wie Sharks, wo so ein bisschen à la Zetterlund oder à la was auch immer, einfach noch ein bisschen mehr Eiszeit braucht, ein bisschen mehr Vertrauen braucht, Erfahrungen sammeln und dann schaust, wo die Upside angeht. Und du hast ihn jetzt, glaube ich, 2 Jahre, also das und nächstes Jahr, meinte ich, hast du noch für die 2 Millionen unter Vertrag. Das ist perfekt. Nachher weißt du, hey, was ist das für ein Spieler, wo kann das noch angehen? Und dann entscheidest du weiter. Aber du hast eigentlich recht viel Upside, finde ich, jetzt bei einem Klim Kostin.
Ja, kannst du auch noch flippen. Für irgendetwas Draft-Pick oder so.
Wenn es sein muss. Ja. Aber eigentlich passt er nicht schlecht in dein Team.
Ja, und wer noch gegangen ist, ist Anthony DeClaire.
Der hat gerade noch rechtzeitig aufgetragen, finde ich. Der hat in den letzten Spielen hat er jetzt immer wieder, also ein bisschen regelmäßiger als noch so, ja, die erste Saisonhälfte, hat er jetzt doch einige Gold noch geschossen und so.
Ja, ich finde, für das finde ich einen Drittrunden-Pick fast ein bisschen undervalued. Also, ich habe das Gefühl, das ist ein Spieler, der in einem guten Team sehr, sehr gut reinpasst. Und ich glaube, der Tampa, wo auch auf die Playoffs auf den Platz schielt.
Es kommt glaub, ein bisschen auf das zurück, was ich auch gesagt habe, dass das Jahr die Preise relativ tief waren zum Kaufen. Also eben, wo ich bei Vegas gesagt habe, vor 2-3 Trade Deadlines hast du für einen Hagel weiß ich, was zahlt. Und dieses Jahr holst du Duclair, der nicht ein Hegel ist, aber wo jetzt auch nicht komplett etwas anderes ist. Zahlst du ein Third.
Ja. Von dem her, so unterm Strich, ja, es ist kompromisslos, die Linie, wo der Mike Greer fährt. Es ist Fart. Nein, ja, es ist der Rebuild, wo er eingelungen hat, eingelütet hat. An den Wörtern. Jetzt ist, glaube ich, langsam die Zeit vorbei.
Ja, die Stunde von der Eloquenz ist abgelaufen.
Ich finde es okay. Ich schäle auch auf eine Celebrini. Und ich glaube, da müssen wir alles machen, dass wir den holen. Wäre eine coole Story.
Ja, das stimmt.
Ich bin zufrieden, so wie es jetzt Trade Deadline gelaufen ist. Ich weiss, dass viele, viele Sharks-Fan sehr negativ reagiert haben und den Kopf gefordert haben. Also im übertragenen Sinn. Also vielleicht bei Barnen nicht, vielleicht. Aber ja.
Ja, und jetzt schauen wir, was heute oben passiert.
Genau.
Unsere zwei also absolute Hochkaräter von einem Match. Your Ottawa Senators gegen your San Jose Sharks.
Auch bekannt als Battle of the Pigeons.
Battle of the Pigeons, genau. Round 2 ist das, ja, meinte ich. Round 1, ich weiss nur noch, Blasic sein Goal. Ich weiß nicht, wer da was gut hat, aber der Blasic hat einen gesniped. ich meinte sogar, dass vielleicht Sharks den Gunnen hatten. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich mich genervt habe. Jetzt denke ich, wärst du traurig, wenn Sharks würden gewinnen. Für die Sens, der Zug ist abgefahren. Es entscheidet sich so ein bisschen, beendet die Sens so als fünftletzt oder als achtletzt oder so. Von dem her, ja, es spielt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so eine Rolle. Wir nehmen die Punkte, wenn du für die Celebrini zu den Sharks den Heimweg findet. Das wäre ja wirklich eine geile Story.
Wir könnten natürlich noch einen Wager machen.
Hast du etwas im Sinn?
Ich weiß nicht, wie viele Spiele das Sharks und Ottawa gegeneinander haben und wie viel das bis jetzt steht.
Du meinst jetzt nicht nur auf den heute?
Nein, sondern auf die Saison. Aber vielleicht, das müsste man vielleicht noch ein bisschen recherchieren. Oder wir könnten auch auf heute. Also,
Money. Ich meine, es ist nur ein und ein. Nein, wahrscheinlich ist es nur eine. Ein und ein. Ein Heimspiel jeder. Ja.
Nein, dann machen wir nur auf heute.
Gut.
Ja. Nein, ohne Geld. Das mit dir nicht gamblen, advertisen. aber, weiß nicht, zum Essen einladen.
Ist gut.
Gut.
Also. Das passt. Also ich nehme logischerweise Ottawa.
Ist gut.
Gut. Also es wird ein von der wichtigsten Remaining-Spiele von Ottawa sein. Und das meine ich jetzt nur so halb, als wird es in dem Fall. weil wie gesagt, der Rest von der Saison ist absolut gelaufen. Du musst noch ein paar Herzen beruhigen in Basel.
Genau. Ich habe nur die News, also ich habe es nur so irgendwie so nebenbei mitbekommen, eben, dass der Stuckel zu Genf geht. Und es ist effektiv Genf.
Ja, das habe ich dann auch gesehen.
Was mir ein bisschen entgangen ist, dass er löst einfach eine B-Lizenz. Und das hat er schon letztes Jahr gemacht. Dass er zu Bern geht, einfach wenn die Saison vorbei ist, geht
zu
er
Genf.
Halt. Ja, letztes Jahr ist er zu Bern.
Aha, so meinst du.
Und dieses Jahr geht er jetzt zu Genf mit der B-Lizenz. Ja. Genau, von dem her, jo, das ist das. Also er wird
können zurückkommen. Aufhören mit den Drohbrief, der Daniel hat es verstanden.
Ist gut. Nein, was ich noch wollte sagen, ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, weil bei uns hat es auch einen Junior-Trainer, der beim RC Basel arbeitet, bei uns in der Mannschaft. Und dann haben sie immer wieder von einem Pol geredet. Der Gabriel Sol heißt er. Also W-S-O-L. Das ist ein 12-jähriger Pol, der beim RC Basel spielt. Dort aber schon U15 spielt. Also gegen zum Teil 16-Jährige spielt und dominiert. Also in 18 Spielen hat er 38 Punkte. Als 12-Jährige wieder U15.
Ja, Elite. Das ist ziemlich sicher die höchste
Also was Stürfe, ich oder? Gehört habe, ist von diesen Trainern. Ja. Und eben, was ich von diesen Trainern gehört habe, ist also das grösste Talent, wo glaube, was sie zumindest gesehen haben. Von dem her, ist sicher ein Name, wo man sich kann merken kann. Also, er ist 12. Du gehst noch ein ganz, noch sehr, sehr weit weg.
Ja,
aber
ja.
Ich glaube, eben so Spieler, die derart auffallen,
ja.
Ist schon mal. Und das hat man halt in Basel jetzt schon nicht so oft gehabt. Ja. Also einen, der so ja. derart raussticht. Von dem her.
Ich frage aber nächstes Jahr noch beim EHC spielt.
Genau, also ich glaube, dass. Nein, er wird nicht. Ich glaube nicht, dass er für die erste Mannschaft Basel wird spielen. Also sowieso. Eh nicht. Ja.
Ja, aber ich denke, der Weg geht dann schnell mal irgendwie auf Zürich oder Bern oder was auch immer. Ja.
Aber das Interessante ist eigentlich die Connections, die sie haben. Und zwar ist, sie haben einen lettischen, also der EHC Basel hat einen lettischen Trainer geholt, der hat früher in der NHL gespielt. Ein Saukasten, so ein Schrank, wirklich.
Also was heisst früher? Er heisst vor 20 Jahren?
Nein, nein,
vor 5 Jahren.
Noch nicht so lange, irgendwie so, vielleicht vor 10 Jahren. Ich muss nochmal schauen, ich weiss den Namen. Okay. Also man hat den Namen auch schon gehört. Ist jetzt nicht diese Nummer gesehen, aber und er hat
genau, lettische Goalie. Und sie haben auch sehr viele lettische Spieler.
Genau.
Zwei Spieler, ja. Und einen Goalie.
Genau, das ist halt so die Connection, die sie dort eigentlich durch ihn bekommen haben. Genau.
Okay.
Von dem her.
Lustig.
Und auch eben der Gabriel Sol ist auch eigentlich durch die Connection zustande gekommen. Von dem her, das ist eigentlich etwas sehr Cooles, wenn man so ein Netzwerk kann.
Da, ich sehe ihn. Oscar Spartulis.
Genau. Hat man schon mal gehört, oder?
Und auch der Goalie, Juris, Goalie-Coach ist auch ein Lett, Juris Klodans. Ja, ja. Okay, ein paar Toolies habe ich auch schon mal gehört, aber vielleicht auch irgendwie an einer WM oder so. Ich weiß nicht, ich wüsste jetzt nicht, wo an mit dem in der NHL, aber ich muss schnell sein Profil anschauen. Also wenn ihr wisst, wo der Oscar ein paar Toolies in der NHL gespielt hat, dann nachher haben wir auch einen halben Shoutout verdient, auf jeden Fall. NHL hat er tatsächlich. Und zwar hat er 13 Spiele, nein, Philadelphia.
Ah.
Und zwar über ein paar Saisons, über zwei Saisons, wenn ich das jetzt so richtig sehe, verteilt, hat er knapp 70 Spiele gemacht.
Ja. Und wie, was ist, sind sie seine Maß? Also auch kommt mir vor wie ein Riesenschrank. Was sind so seine Körpermaß? Kann man das anschauen?
Kann man schnell. Oscar Spartulis, das ist jetzt irgendwie, ich glaube, ich bin auf dem falschen Profile gesehen. Also das mit Philly stimmt schon, aber das hat mir irgendwie auch noch etwas im Coaching-Dings angezeigt. 1,90, 94 Kilo.
Ja, okay. Jo. Hat grösser gewirkt.
Ja. Gut, das sind seine Stats. Ich nehme an den, wo er retired hat. Also weißt du, vielleicht ist er auch während seiner NHL-Zeit, vielleicht hat er die Hunderte geknackt oder so. Gut, ich würde sagen, wenn wir am Punkt sind, wo wir über Oscar Spartulis sein Kampfgewicht in der NHL im Jahr 2000 und was ist das gesehen? 2009 spekulieren, dann ist definitiv der Punkt angekommen, um den Podcast zu beenden für heute. Merci fürs Zuhören. Nächste Woche sicher wieder mehr Listener Questions. Die können Sie auf Spotify ins Feld hinschreiben, wenn ihr habt. Das, was wir jetzt ausgelassen haben, das werden wir nächste Woche nachholen. Ist logischerweise Trade Deadline im Fokus gestanden. Ja, wünsche euch allen ein schönes Weekend. Macht's gut. Und dann bis bald.
Ciao zusammen.
Einen schönen. Ciao, ciao.
Hey, I'm Mark Shifley.
Hi, I'm Nathan McKinnon.
Today we're going to learn about...
Pigeon.
Pigeon.
A pigeon is someone you don't respect, maybe a bit of a bench warmer.
I think what it derived from is kind of the lower end of a bird.
It's more of a friendly thing.
Pigeons don't do a whole lot. They're kind of just annoying.
Mostly just a fun way to jab at each other.
Best captain in a league, Mario Giordano. Woo! Pigeon.
Every guy in the entire NHL has been called a pigeon at least once. JVR.
Pigeon.
Pigeon! Woo!
We just thought it was the funniest thing ever. I know he enjoyed it.
It could go from calling someone a pigeon to a pidge to a pidgey.
Someone on the team who uses pigeon a lot would be Nikita Zadorov. He thinks he's Nick Lidstrom, so calls everyone a pigeon.
If someone sees like a pigeon on the street, you know, you take a picture of it and send like our team Snapchat group and refer to one of the boys. I think that's always the good memory about talking about a pigeon.